Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und jeden zweiten Dienstag im Monat erscheint die Folge auch auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Das größte Geschenk in unseren Seminaren in der Jablonskistraße sind die Menschen. Da sind so viele Kompetenzen versammelt. Egal zu welchem Thema, einer kennt sich immer aus. Und deswegen ist das Modeling-Motto voneinander lernen. Deswegen war es naheliegend, Lucia Riesterer zu fragen für einen Podcast zum Thema Geld, Krise, Sicherheit, Angst, Inflation und dem NLP-Blick auf das alles. Lucia ist Finanzberaterin und NLP-Master und derzeit Wiederholerin in unserem Practitioner. Wenn du sie kennenlernen willst, dann such sie im Internet oder komm zu unserem Erlebniswochenende Anfang Juli. Jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und Inspiration bei unserer 17. Podcast-Folge mit Lucia. Lucia, ich freue mich, dass wir jetzt dieses Gespräch führen.
Hallo Ralf.
Ich habe dich angesprochen zu einem hoffentlich sehr spannenden Podcast zum Thema Geld und vieles mehr, weil ich meine, das weißt du, das weiß ich und das wissen alle, die uns zuhören, Corona ist gerade am Abklingen, Ukraine-Krise ist gerade ganz oben, Inflationszahlen werden durchgereicht, ich schaue mich um und stelle fest, vielen Leuten geht es nicht so gut. Die haben Sorgen, manche haben Panik, oft geht es ums Geld. Thema, was mich lange schon beschäftigt, das Thema Geld. Ich habe bei mehreren Finanzdienstleistern geschult und mich da auch mit dem Thema beschäftigt. Und ich weiß, dass du da noch mehr Ahnung hast als ich, weil du das Ganze professionell angehst. Und deswegen die Einladung an dich, dass wir uns jetzt unterhalten über das Thema. Wie hast du im Vorgespräch gerade gesagt? Gier und Panik, oder?
Gier und Panik sind zwei Seiten einer Münze.
Ja.
Ja. Hat mich und jetzt haben wir gerade die Panik natürlich, ja. Logischerweise.
Ja. Hat mich an Bernard Lieter erinnert, der in dem Buch Mysterium Geld das Geldsystem unter archetypischer Brille betrachtet und da sagt, das ist der Archetyp der großen Mutter, der schwankt zwischen Knappheit und Gier, das ist seine Formulierung. Und er bringt die Idee, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zu Geld wäre so wie das Baby an der Brust, was nicht auf die Idee käme, Milchvorräte anzulegen und auch nicht die Panik hat, dass es morgen keine Milch mehr gibt, sondern einfach davon ausgeht, es ist da, was man braucht. Aber ich glaube, die Haltung zu Geld haben im Augenblick nur wenige Leute, oder?
Ja, ich meine, das Leben geht weiter und die Betrachtung auf die jetzige Situation kann natürlich schon Ängste auslösen, ne? Also die Inflation. Ich denke öfters mal, mein Großvater, der hat zwei Währungsreformen mitgemacht und der war so, also der war kein Baby an der Brust, aber der hatte so eine Ausgeglichenheit und Balance und eine unheimliche Lebensfreude, ein riesengroßes berufliches Netzwerk und hat sich auch immer fortgebildet, hat neben seinem Unternehmertum noch Bienen gehabt, also so auch als inflationsgeschütztes Anlage oder Hobby. Es hat ihm halt Spaß gemacht. Ja. Und und er hat auch keine Panik bekommen. Die sind dann halt einfach enger zusammengerückt und das Menschliche kam mehr im Vordergrund. Ja. Und vielleicht auch zu gucken, was brauche ich wirklich.
Ja, ja. Das ist ja auch eine spannende Balance. Es gibt eine psychologische Studie, weil das Menschliche rückt mehr im Vordergrund.
Ja.
Da werden Leute, also die glauben, dass sie eine Prüfung machen und die glauben, dass die Leute, die um sie herum sitzen, auch die Prüfung machen, was aber gar nicht ist. Das sind alles Teile des Versuchs. Und es gibt eine Situation, wo der Nachbar rüberflüstert, kannst du mir mal helfen? Und da haben die festgestellt, wenn an den Wänden Naturfotos hängen, dann helfen die Leute eher. Wenn an den Wänden Fotos von Geld hängt, dann helfen die Leute weniger. Das heißt, allein schon der Gedanke ans Geld trennt die Menschen ein wenig voneinander. Und wenn ich dann höre, wie du über deinen Großvater sprichst, der in sich investiert, in seine Freude, in seine Netzwerke, würde ich sagen, das ist eigentlich exakt, worum es geht, ne?
Ja, ich meine, der ist für seine Generation, da war, glaube ich, durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 55 und 60
Ja.
oder 65. Und er war einer der verrückten Selbstständigen, der an den Bismarck geglaubt hat und deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat. Und hat aber bis 78 gearbeitet. Dann haben seine Kinder gesagt, also mein Vater hat es dann übernommen und seine Kinder haben gesagt, Vater, ihr. Ja, ihr hat man gesagt, ihr könntet doch mal weniger arbeiten. Dann ist er mit 78, ist er auf halbtags gegangen und mit 80 hat er aufgehört. Und 2, 3 Jahre, da war er viel mit uns Enkeln und hat Ausflüge gemacht und so weiter. Und 2, 3 Jahre später war er tot. Aber diese 500 € Rente, nie Euro, D-Mark Rente, die er damals hatte, das hat er gar nicht gebraucht. Das hat er alles mit uns Kindern irgendwie bei Ausflügen sozusagen ausgegeben. Nicht auf den Kopf gestellt, aber es war so die Spaßkasse, ja. So, weil es gab einen Garten, es gab den Honig. Er hat quasi, also er hat in seine Immobilie übergeben, aber da drin Wohnrecht gehabt. Auto hatte er nicht. Viele Bekannte und Freunde, da war immer ein Kommen und ein Gehen. Und wenn der 80 wurde, da konntest du einen Weinkeller neu eröffnen. Ja, also das will ich jetzt nicht wegen dem Materiellen, sondern wegen der Wertschätzung. Und der hat sich immer für die Leute eingesetzt. Und das kam halt dann im Alter so auch wieder zurück. Ne? Und
Finde es auch einen spannenden Gedanken, wenn man sich überlegt, angenommen, das Geld würde über Nacht komplett verschwinden und dann schauen, wer ist dann reich und wer ist dann arm.
ja,
Ich glaube,
die.
die Menschen, die in sich und in Bildung und in Freunde und in echte Werte,
Genau.
was sie Bienen investiert haben, die sind dann erstaunlicherweise reich.
Ja, also Bildung ist natürlich neben, ja, wir reden ja immer von Sachwerten und stellen fest, dass Kunst und Oldtimer und so weiter auch Sachwerte sind, neben Gold und Aktien. Aber die Bildung ist, das ist die Investition in mich selbst, ja. Und ich habe mir auch nochmal so Gedanken gemacht, habe gedacht, und Netzwerk. Und das bestätigt sich jetzt gerade über das Erzählen von meinem Großvater. Netzwerk ist mindestens genauso wichtig wie Bildung, finde ich.
Ich erinnere mich an die Geschichten von meinem Großvater, was der aus der Nachkriegszeit erzählt hat. Und der ist also Beziehungstyp gewesen, der kannte jeden da in der Kleinstadt. Und was der erzählte nach dem Krieg, da waren es die Netzwerke.
Ja.
Wenn man, wenn man die richtigen Leute kannte,
Ja.
dann konnte man ganz gut weiterleben. Wenn man die Leute nicht kannte, dann war es ganz
Was?
finster.
Ja, oder ich mache dir einen Gefallen und man
Natürlich.
sagt im Alemannischen, ich komme ja aus Süddeutschland, ne, sagt man, du hast bei mir einen Stein im Brett oder
Ja.
so, in anderen Gegenden sagt man im Garten. Also so, dieses aber nicht erbsenzählermäßig, sondern einfach zu wissen, ja, der gehört damit dazu. Also da geht es auch manchmal ohne Geld oder mit
Natürlich.
anderen Werten
Das ist mir mal
einfach, ja.
aufgefallen, das war vor vielen, vielen Jahren, da habe ich mein, das war in der Zeit, wo ich meinen ersten Practitioner gegeben habe, da habe ich mir so überlegt, also ich hatte das Gefühl, ich habe zu wenig Geld, ich brauche mehr Geld, habe überlegt, was hätte ich denn gerne? Und eine Sache, die ich damals aufgeschrieben habe, ist, ich hätte gerne einen schönen Arbeitsplatz und einen vernünftigen Computer. Hätte ich damals nicht. Dann habe ich das irgendwann im Nebensatz im Kurs erzählt und dann meinte eine Frau, die da Teilnehmerin war und die hatte eine Firma, ja, sie hätte noch in der Stadt eine kleine Wohnung, eigentlich nur für den Fall, dass sie sich mit ihrem Mann streitet, was sie aber nicht tut. Und ich könne die eigentlich tagsüber nutzen, da stünde auch ein Computer. Und ab dann hatte
Toll.
ich eine Penthouse-Wohnung über den Dächern von Nürnberg mit einer riesen Dachterrasse, einem Tiptop-Computer und allem ausgestattet, was
Ja.
ich einfach nutzen konnte. Und da
Ja.
kam mir dieser Gedanke, der Blick aufs Geld ist ja nur ein Blick. Der andere Blick ist ja, was möchte ich eigentlich und wie kann ich es nutzen? Und da kommen ja dann oft ganz andere Möglichkeiten zum Vorschein, wie man Sachen nutzen kann.
Ja, und
Das ging über
auch
Netzwerk, ging über Bekannte in dem Augenblick.
richtig, also Netzwerk finde ich eine der wichtigsten Dinge, ne? Also
Das war die Zeit, da war ich vorher bei Bodo Schäfer. Ich schätze mal, den Namen kennst du auch. Der,
ja, in 7 Jahren zum Millionär.
genau, ich habe mal einmal, ich hab, hatte mal eine Zeit lang eine kleine Buchhandlung mit dabei zu meinen Seminaren, habe dann die Bücher ausgelegt. Da lag unter anderem Bodo Schäfer. Und dann stellt sich ein Teilnehmer neben mich, guckt das Buch an und sagt: Warum soll ich lernen, in 7 Jahren weniger Geld zu haben als jetzt? Das fand ich das fand ich die bestmögliche Antwort auf den Buchtitel.
Ja,
Aber ich war damals auch bei Bodo Schäfer im Seminar. Ich habe viele Leute gekannt, die seinem Weg gefolgt sind. Ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen, wo es funktioniert hat. Ich kenne keinen einzigen. Er sagt immer von diesen unglaublich hohen Zahlen, wie viele Zehntausende von Menschen er zu Millionären gemacht hat. Also ich kenne viele, die haben es versucht und bei keinem hat es geklappt.
Und dann nehmen wir noch die, die im Lotto Millionen gewonnen haben und nach 5 Jahren oder so wieder im alten oder schlimmeren Zustand waren. Ja, oder nach 10 Jahren irgendwie. Ja, also.
Also Bodo Schäfer hatte, ich fand, er hat ein paar sehr gute Ideen drin gehabt, die habe ich übernommen. Zum einen, das kennst du bestimmt, finanzieller Schutz, finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit.
Ja.
Also wo er halt sagt, und dass ich, er hat ja damals behauptet, dass sein Seminar in gewisser Weise ein Modeling von reichen Leuten ist. Und ich habe dann die paar Leute mit Geld, die ich kannte, auch manches gefragt und habe gemerkt, da hat sich wirklich einiges bestätigt. Also was ich wirklich erstaunlich fand, ist, dass die meisten von denen über erstaunlich große Bargeldreserven verfügen. Mhm. Also die haben eine Affinität zu Bargeld, lieber als zu Karten. Da haben sie was und die fühlen sich auch, habe ich gemerkt, die meisten fühlen sich wohl, wenn sie wissen, das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr komme ich durch, egal was passiert. Und dann natürlich, wie du auch sagst, echte Werte. Also ich habe mich auch mal beschäftigt mit der österreichischen Schule und da war ein Satz drin, der hat mir sehr zu denken gegeben. Da stand, wenn du tot bist und deine Kinder lösen deine Wohnung auf, kommt dann der Sperrmüll oder kommt der Antiquitätenhändler? Und wenn du sagst, der Sperrmüll kommt, dann wohnst du in Sperrmüll. Mhm. Und das hat mir sehr zu denken gegeben zum Thema Werte. In was wohne ich eigentlich? Also ist das, womit ich mich umgebe, womit ich ja auch in gewisser Weise Spiegel meines Selbst zeige, du hast vorhin angedeutet, Antiquitäten, Kunst, Oldtimer und sowas, das ist ja auch ein Resonanzprinzip.
Ja, ja, klar. Ich meine, Qualität, irgendwann, klar, am Anfang braucht man halt ein mehr als ein paar Schuhe oder wie auch immer, aber in unserem Alter, denke ich, ist die Basis alles da und dann lieber Qualität zu kaufen als Quantität. Also das habe ich auch versucht, meiner Tochter schon früh mitzugeben, wobei in der Pubertät ist es manchmal schwierig, ne? Die T-Shirts für 5 Euro und so weiter, ja, da müssen sie halt mal durch, aber also einfach das mitnehmen, ne? Dann lieber einmal mehr ausgeben und das kaufen, was ich wirklich will, oder auch für etwas zu sparen. Ne? Also dieses Wort Sparen ist ja in mancher Generation völlig aus der Mode gekommen. Ne? Das kennt man ja gar nicht mehr.
Es war auch spannend bei, auch bei Bodo Schäfer, auch einer von den guten Sätzen. Er meinte, eine Sache, die die meisten Millionäre gemeinsam haben, ist, sie sind verheiratet und die Frau kümmert sich ums Geld. Und das ging dann auch Richtung Sparsamkeit. Also ich glaube, im Geldzusammenhalten, klischeemäßig, ist so die richtige Hausfrau dann manchmal noch besser.
Ja, vielleicht. Also ist es ja auch altmodisch, meine Mutter hat es noch gemacht, ein Haushaltsbuch zu führen. Und wenn Kunden zu mir kommen und sagen, ja, sie haben jetzt entweder auf einmal von Studium zu Beruf so viel Geld oder auf einmal weniger oder wie auch immer, und sie haben kein Gefühl dafür, wie sie damit umgehen können und was sie zurücklegen können für Altersvorsorge und so weiter, dann gebe ich tatsächlich auch mal einen Rat und nicht für mich, sondern für sich selbst, einfach mal 4, 6 Wochen aufzuschreiben, alles aufzuschreiben. Also jetzt nicht 11,92 Euro, aber irgendwie 12 Euro Edeka oder was auch immer. Wirklich mal alles aufzuschreiben, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie viel brauche ich?
Ich tue es seit vielen Jahren und es war finanziell eine meiner besten Entscheidungen und vor allem auch mental, merke ich, weil es ist plötzlich, als ob man die Augen aufmacht und hinschaut.
Ja.
Ob dieses nebulöse Geld, wo man immer nie weiß, wo kommt es eigentlich her, wo geht es eigentlich hin?
Wo geht's hin, ja.
Ja, und darum mache ich auch ganz bewusst, ich mache natürlich für die Firma, muss ich ja sowieso Buchhaltung machen, aber ich mache es halt wirklich auf den Cent, auch privat, inzwischen nicht mehr ganz auf den Cent, die ersten Jahre wirklich auf den Cent. Und ich fand das so erstaunlich, wie anders mein Gefühl war, als was dann die wirklichen Zahlen gesagt haben. Also verblüffend.
Ja, ich habe bei einem, ich bilde mich ja auch weiter, auch im Bereich Geld. Und da war ich bei Philipp Müller, Philipp Müller, der ganz am Anfang, als er 2014 oder so, als er quasi rausging auf die Bühne und im ganz kleinen Kreis war das. Und da habe ich mitgenommen, dass ich mir als Selbstständige, also Einzelunternehmerin jeden Monat ein Gehalt bezahle. Das hat bei mir so viel verändert. Ja, ich habe mir überlegt, wie hoch kann das sein und habe den Betrag angesetzt. Also ich bin wirklich von den Zahlen der letzten 3 Jahre ausgegangen. Dann habe ich den Dauerauftrag gemacht und dann ist jeden ersten vom Geschäftskonto auf mein Privatkonto, also 2 Konten hatte ich schon, aber ein Betrag X gegangen. Und das ist erstaunlich, das funktioniert so toll. Ja, und dann auch meinen Kunden sage ich oft, nehmen Sie mal 50% von Ihrem Netto, ne? 50% so für Lebensunterhalt. Es kommt natürlich auf die Höhe, manchmal sind es auch 60%. Und dann aber noch weitere Konten oder Sparbüchsen, also meistens Konten machen, indem man zum Beispiel sagt, man spart 10% pro Monat von meinem Netto. Ja, 10%. Oder ich gebe 10% von meinem Netto für Bildung aus. Ich gebe 10%, ich spende 10%, finde ich auch wichtig zu spenden, also mache ich auch regelmäßig. Und ich mache ein Freizeit- und Spaßkonto mit 10% und dann für große Anschaffungen. Also wenn ich jetzt, Auto ist jetzt nicht mehr so gang und gäbe, aber selbst ein größeres Möbelstück ist ja auch schon relativ viel Geld, ne? Wenn das mal so in Tausend oder Tausende oder was weiß ich, Euros geht, dass man einfach da ein Konto hat und dann entscheidet, was kaufen wir damit oder was machen wir damit. Ne?
Sind wir ja doch wieder genau in dem Thema, wo wir angefangen haben, weil jetzt gibt es ja nur gerade die sogenannte Inflation. Ne? Also genau. Da die, die Konten führen, wo die Zahlen steigen, sich fragen, wenn das wirklich stimmt mit den 10% Inflation, was bleibt dann eigentlich noch nach einiger Zeit?
Ja, ich meine, es ist schon krass. Ich habe nochmal so nachgeschaut. Wir hatten irgendwie so die letzten Jahre bis 2020 war es 0,5, klar, wegen Corona, ne? Also Ausbruch. Aber davor hatten wir so 1 bis 2%. Ja, pro Jahr. Und jetzt 2021 schreiben die 3,1 und für 2022 wird 5,3 prognostiziert. Jetzt muss man aber sehen, dass diese Zahlen stimmen ja nicht hundertprozentig, weil wir haben ja einen Warenkorb mit 750 Gütern und Dienstleistungen aus allen Bereichen unseres Lebens. Und die werden quasi aufgenommen und jedes Jahr wird geguckt, ne, was kosten die jetzt? Und wenn wir jetzt mal so Fernseh nehmen, keine Ahnung, ob das jetzt so 60 Zoll, also diese ganz großen da, so ein, die sind ja günstiger geworden wie 2016 oder Kühlschrank ist vielleicht auch günstiger geworden. Deswegen die Inflation, wenn die schreiben 5,3 im Schnitt 2022, was ja nur eine Prognose ist bisher, ne? Wir hatten März 7,3 und Februar 5,1 und für unser Portemonnaie ist es wahrscheinlich schon, weil es kann schon sein, dass es 10% sind, weil wir es bei Gemüse merken, bei Lebensmitteln, Mehl und sowas habe ich jetzt gesehen, ist alles ausverkauft, ja. Es fängt das Horten an. Ja, das ist der Preisindex und die Ursachen sind halt immer auch mehrere Faktoren, ne, die zusammenkommen bei einer Inflation.
Die Frage ist halt, was macht's? Ich habe ja auch schon die Gnade eines etwas längeren Lebens und ich habe mal zurückgeschaut, historische Inflationsraten. Und da gab es ja vor, ich glaube in den 80ern war die auch mal ziemlich hoch.
Ziemlich hoch, ja.
Dann habe ich mich erinnert, wie habe ich eigentlich damals gelebt? Wie war mein Leben damals? Und das war so eine Zahl, die kam in den Nachrichten, Inflationsrate, die war immer irgendwie hoch. Aber ich habe überhaupt nicht die Erinnerung an eine Zeit, wo ich so jeden Tag das Gefühl hatte, boah, das Geld wird weniger, das Geld wird weniger. Gut, damals war ich am Anfang des Berufslebens, wo ja das Einkommen eh tendenziell eher steigt. Aber es war einfach so, die Sachen werden teurer. Man hatte sich dran gewöhnt. Also ich glaube auch nicht, dass selbst eine Inflationsrate von 5, 6, 7, 8% jetzt Grund ist, in Panik auszubrechen.
Nein, Panik auf keinen Fall. Aber es war, es ist schon ein Unterschied. Damals waren die die Zinsen für Kredite zweistellig. Ja. Vielleicht, also ich war da noch relativ jung, aber ich habe es natürlich so mitgekriegt. Die waren teilweise bei 11, 12% und so weiter. Und dementsprechend waren aber auch die Zinsen für Sparguthaben waren auch bei, keine Ahnung, 7-8%. Und wenn wir jetzt von einem Real, also von einem Realzins wird ja oft gesprochen. Mhm. Was ist ein Realzins? Ist das, was ich bekomme an Zinsen minus die Inflation. Mhm. Dann liegen wir im Minusbereich im Moment, ja. Und ja, man sagt, man wird sich zwischen 3-5% einpendeln. Mhm. Das ist bestimmt für viele Haushalte auch schon ziemlich hoch, ja. Aber ich denke, das wäre noch vielleicht mit auch staatlicher Unterstützung für Energie oder sowas noch machbar. Ja, wir werden sehen. Die Experten sagen, das Wesentliche ist jetzt, wenn wir dieses Jahr neben der Inflation auch Forderungen zu höheren Löhnen bekommen, dann fängt eine Spirale an. Ne? Dann geht es also, ja, galoppieren will ich nicht sagen, aber es geht dann eine Spirale nach oben, die wir alle dann sehr, sehr stark merken werden.
Das ist natürlich ein ziemlich vorwitziger Vorschlag, in dem Situation Leuten zu sagen, investiert in Bildung. Ne? Aber hast du ja im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ja ganz großer Fan von Volker Lohmann. Der hat ja über viele, viele Jahre, ich glaube bis jetzt immer noch in der Frankfurter Allgemeinen, diese Kolumne gehabt, Vermögensfragen. Ich habe irgendwann entdeckt und gelesen. Und er hatte einmal eine Folge, die hat mich so gepackt, wo er... Also ich schätze mal, du kennst seinen Ansatz, aber ich sage ihn mal einfach, damit wir uns zuhören. Also seine Idee war, mach dir eine Excel und betrachte dich selbst erstmal als vermögenswert. Also er meinte, schreib mal einfach auf, gerade wenn du jung bist, was du wahrscheinlich im Laufe deines Lebens an Geld verdienen wirst. Und da kommt im Grunde bei jedem, kommt da irgendein siebenstelliger Betrag raus. Also wenn du wirklich zusammenzählst, von Beginn des Berufslebens bis zur Rente, was du eigentlich wert bist, bist du Millionär. Du selber. Und dann sagt er, Schritt Nummer eins ist, absichern durch, ist klar, Berufsunfähigkeit,
Krankheit und so weiter. Ja.
Aber dann meinte er, er hat gesagt, glaube bei Leuten, wenn das nicht sogar bis 50 oder so war, ist Weiterbildung die beste Geldanlage. Denn wenn du rechnest, wenn ich Weiterbildung mache und dann verdiene ich 1 oder 2% mehr Gehalt und das wirklich als Geldanlage siehst, du kommst auf, ich habe da eine Excel gemacht, die steht im Internet, ich kann die verlinken zu diesem Podcast, du kommst auf Renditen von 20-30% plötzlich. Wenn du sagst, ich mache jetzt, was weiß ich, eine Ausbildung für 2.000-3.000 Euro und verdiene dann die nächsten 20 Jahre dadurch mehr Geld. Es ist absurd, was das bringt, wenn man es finanzmathematisch durchrechnet. Ich war also wirklich, ich habe es dreimal nachgerechnet, ich wollte es nicht machen, aber es ist so.
Ja, es ist so. Letzte Geldanlage. Immer derzeit einen Schritt voraus. Also, aber ich habe, Gott sei Dank, ich bin sehr glücklich darüber, dass das Glück, dass ich diese innere Neugierde spüre, ja, weil das ist für mich ganz automatisch eine Antriebsfeder und manche Bekannte in meinem Umfeld, die mir nicht so nah sind, wenn ich dann sage, nee, ich habe eine Ausbildung oder ich mache ein NLP-Wochenende, ach Gott, du Arme, sag ich, ich bin nicht arm, ich mache das freiwillig, ich bezahle das meine Zeit, ich mache das sehr gerne und ich nehme da ganz viel mit, ja, und so, das habe ich mitbekommen. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil meine Erfahrung ist genau das, was du sagst. Mhm. Ich habe mit 50 nochmal einen Abschluss gemacht, ein Spezialgebiet, Vorsorge- und Nachlassmanagement. Damals war es in Amerika, war schon Estate Planning. In Deutschland keiner. Ich habe das auf richtig hohem Niveau gemacht. Das hat viel Zeit, viel Geld gekostet. Aber jetzt bin ich schon 62, ist es meine Haupteinnahmequelle und ich muss gar nichts dafür tun, sondern die Sachen kommen einfach auf mich zu und das ist echt unglaublich. Ne? Also und deswegen, das lohnt sich immer, da dran zu bleiben.
Es gibt auch dieses eine Zitat, ich habe die Quelle leider nicht parat, wo irgendeiner mal meinte, die lukrativsten Unternehmen sind die Menschen, die in sich selbst investieren. Also ich fand der Gedanke, sich selbst als Anlage,
als Wichtigste,
sich selbst als Wert zu sehen, fand ich wirklich, für mich war das ein Quantensprung. Und dann halt entsprechend pfleglich zu behandeln und...
Ja, natürlich deine Gesundheit.
Und auszubauen.
Ja, genau. Und auch zu schauen, was macht dir Spaß und so weiter. Aber letztendlich ist es so, wenn du in so Zeiten... Also meine Eltern, mein Vater, der war 17, als der Krieg damals anfing, ne? Also... Aber der hat 17 bis 22, das muss man sich mal überlegen, ist ein junger Mensch im Krieg. Ja, das war im Grunde Kanonenfutter, wie heute. Und er hat einen Job gekriegt bei irgendeinem Generalhauptmann oder was auch immer, weil er hatte kein Abitur, also war, weil er Stenografie konnte und eine schöne Handschrift hatte. Das hat ihm am Ende des Tages das Leben gerettet, ja, weil er dann in der Stube war und irgendwelche Trauerbriefe schrieb. Und so sind, der andere konnte gut Englisch und hat dann übersetzt und der nächste konnte gut Musik machen und so weiter. Es gibt ja, also in sich selbst zu investieren, finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch zu gucken, so auch wenn man 50 ist oder 45, zu schauen, da hat man ja dann schon etwas Erfahrung. Ja, was macht mir wirklich Spaß? Und sich manchmal auch an Dinge ranzutrauen, die man vielleicht als verrückt betrachtet, als 20-Jähriger oder wo man von den Eltern das so mitkriegt, ja, das ist verrückt, aber dann zu entdecken, oh, das macht mir total Spaß, ja.
Wir kommen natürlich auf das Thema Eigenständigkeit jetzt an der Stelle, ne?
Also du meinst Selbstständigkeit oder Eigenverantwortung?
Ja. Die Eigenverantwortung, dass man natürlich, wenn man so denkt, wie du es hier sagst, dann kann man sich nicht auf irgendwelche äußeren Strukturen verlassen und sagen, Papa, Staat muss sich um mich kümmern.
Nee, also das, ich finde das ganz toll, dass wir das haben in unserem Staat. Ja. Wirklich wahr. Also ich finde das ganz toll und auch dieses Netz zu haben. Aber die Freiheit, die ich als Person erlebe und spüre, und ich hatte auch schon harte Zeiten, ich habe bestimmt auch schon Zeiten gehabt, da habe ich vielleicht noch weniger wie Hartz-IV-Empfänger verdient. Ja. Aber ich bin da durch und ich wusste, es geht wieder weiter und es geht bergauf. Diese Freiheit, diese innere Freiheit, das ist so viel wert, Und so ins Alter zu gehen, diese Freiheit und auch dieses Netzwerk. Ja? Das habe ich irgendwann mal kapiert. Okay, wenn ich irgendwann keine Beratungen mehr mache, zu Finanzen, da hat sich ja auch viel verändert in der Branche, was mache ich dann? Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich habe aber ein relativ gutes Netzwerk, egal was ich mache. Das ist zumindest eine Basis, wo ich anfangen kann.
Na ja, klar, ich meine, wenn du in dich investierst, dann bist du einfach nützlich.
Ja.
Dann wird es Leute geben. Ich habe neulich beim Spazierengehen, sah ich so ein Plakat, wo ich dachte, das ist jetzt für mich Inbegriff von Spiral Dynamic Grün. Da stand irgendwie fett drauf, Künstler haben ein Recht, von ihrer Arbeit zu leben, so sinngemäß, und unten drunter für einen Künstlerfonds, wo ich dachte, okay, was heißt, die haben ein Recht, von ihrer Arbeit zu leben? Im Grunde geht es darum, dass sie etwas leisten oder anbieten, was anderen etwas wert ist. Ich kann doch nicht einfach sagen, das macht mir Spaß, ich habe jetzt ein Recht darauf, bezahlt zu werden. Also da geht es ja auch um beide Seiten. Und ich glaube, die durchkommen, sind halt die, die irgendwas im Angebot haben, wo andere sagen, vielleicht auch sogar in Krisenzeiten sagen, das ist mir was wert. Es ist ja auch sehr spannend, was fällt weg und was fällt nicht weg. Ich meine, du weißt, ich war, bevor ich zur NLP kam, war ich Musiker. Da war mir auch klar, dass Musik natürlich ein Gebiet ist, was in Krisenzeiten bei den meisten Leuten nicht auf Platz 1 steht, dass sie sagen, jetzt bezahle ich einen Musiker. Ja, waren gerade extra, aber das war definitiv ein Beruf, der war so lala krisensicher.
Klar.
Da das ist Fehler schon um einiges besser.
Ja, klar. Ich meine, es ist auch was ganz anderes. Und dann Seminare geben, Wissen weitergeben und so, das passt ja auch super zu dir. Also das ist so. Ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir nochmal?
Was mir einfällt an der Stelle ist, ich hab auch ein paar sehr spannende Seminare besucht bei Peter König. Das ist ein, in Anführungszeichen, spiritueller Geldlehrer. Den habe ich kennengelernt bei Marshall Rosenberg. Da hat er einen Abendvortrag gehalten über seine Idee. Und das ist also wirklich super grün bis gelb, wenn man Spiral Dynamic einsortiert, und mega esoterisch. Und die Leute hingen mit leuchtenden Augen an seinen Lippen, weil sie das Gefühl hatten, sie können durch entsprechende Meditation reich werden. Und ich habe mich dann später mit Peter König angefreundet. Wir hatten viel Kontakt. Und da kam auch irgendwann raus, der hatte eine solide Bankausbildung. Also der kam aus der Branche Schweizer, also wo man sich selbst schon vorstellt, Schweizer und Geld, das ist ja sowieso die...
Ja, klar.
Und hat da also Jahrzehnte gearbeitet und dann meinte er, dass er sich irgendwann mal ein halbes Jahr Zeit genommen hat. Er wollte die Frage klären, was ist eigentlich Geld? Und aus dem halben Jahr wurden viele Jahrzehnte, die er dann rumging. Und was da auffiel aber war... In seinen Seminaren saßen diese ganzen Leute mit null Ahnung von Geld und versuchten, diese esoterischen Sachen zu übernehmen. Und ich glaube, Peter König hatte übersehen, dass diese solide Grundlage, die er hat, bis hin zu Grundrechenarten, Haushaltsbuch und sowas.
Das fehlte.
Dass das auch wichtig ist. Und daraufhin habe ich eben beschlossen, dass ich mein Finanzsinn Spiral Dynamic von unten nach oben aufbaue. Dann fing ich halt für Blau an mit Haushaltsbuch. Dann
Ja.
auf Orange kommt dann vermutlich sowas wie Spekulation, Aktien in der Richtung. Grün würde ich sagen, ist das, was du gesagt hast, mit Spenden.
Ja.
Die Frage ist, was ist dann gelb, um damit umzugehen?
Hm.
Aber es gibt viele, viele Aspekte. Und ich kenne ehrlich gesagt eine Reihe von Leuten, die sich mit esoterischen Geldideen ihre Finanzen komplett ruiniert haben. Also ich habe
Ja.
noch einen Teilnehmer vor Augen, der hatte immer Geldprobleme. Und der hatte die Eigenart, dass er, wenn er an der Supermarktkasse bezahlt hat, hat er mit lauter Stimme, also den Geldschein angeguckt und mit lauter Stimme zu dem Geldschein gesagt, komm wieder und bring Freunde mit. Dann hat er ihn der Verkäufer, der Kassiererin gegeben und alle guckten komisch. Es hat nicht geklappt. Also der Geldschein blieb weg und er kam nicht wieder und er brachte keine Freunde mit.
Also ich würde es mal so bezeichnen, Geld hat was mit Energie auf jeden
Ja.
Fall zu tun. Und diese Stufen, die du dann gerade sagst, von Blau auf
Ja.
Orange und so weiter, das sind ist eine innere Entwicklung, die Reife. Und wenn du etwas findest, was dir so viel Freude macht, ja, und du wirst dann auch gut da drin und du gehst immer tiefer in die Materie rein. Irgendwann floppt es über, dass es
Ja.
auch von anderen erkannt wird. Es gibt ja so einen Spruch, am Anfang wirst du belächelt und dann, wie war das? Und am Schluss beneidet oder so. Also akzeptiert und dann beneidet. Und das ist so dieses Energetische vom Geld. Und dann fließt das Geld. Und ganz ehrlich, Ralf, wir brauchen Geld. Geld beruhigt. Mein Opa hat immer gesagt, Geld beruhigt, macht aber nicht glücklich. Dem widerspricht eine Statistik, die sagt, dass Leute mit Geld glücklicher sind als die ohne Geld. Aber Geld allein ist es nicht. Geld allein kann ganz schnell schmelzen und Geld allein macht auch nicht glücklich. Ja? Und vielleicht ist diese gelbe Phase, dass wir dann ganz gezielt für bestimmte Projekte, so wie früher, ein Bau, ich meine, das ist jetzt meistens von der katholischen Kirche und so, aber haben Tausende von Leuten eine Kathedrale gebaut, ja, in dem Glauben und was weiß ich. Und so haben wir auch Herausforderungen wie Klima und Umwelt und so weiter. Und da, es wird, glaube ich, die Phase kommen, wo nicht mehr die Partei und jene Partei und der Politiker und jener, sondern wirklich Leute, die was zu sagen haben, zusammensitzen und ein Konzept machen, weil das geht anders gar nicht
Weil
mehr.
du gerade die katholische Kirche und die Bauwerke ansprichst, in diesem Buch Mysterium Geld von Bernard Lieter, rechnet er die Kathedrale von Chartres durch. Weil er sagt, also er beschreibt das Geldsystem in der damaligen Zeit. Die hatten da halt Schwundgeld. Es gab ja zweimal den Unterschied Schwundgeld. Und er meinte, in der Zeit, wo das Geld, es ist ja so eine Art Inflation, aber halt ein bisschen anders. Ich glaube, wir gehen ja nicht ins Detail. Jedenfalls, die Leute gingen sehr stark in Sachwerte und haben halt ihr Geld zusammengekratzt und haben diese Kathedrale gebaut. Und er meinte, dass diese Investition sich dramatisch gut gerechnet hat. Ich meine, Chartres lebt heute noch von den Touristen, die kommen, um dieses Gebäude zu sehen. Oder auch die bayerischen Königsschlösser, für die damals König Ludwig die Staatsfinanzen ruiniert hat, sind heute eine Goldgrube. Also die Investition in solche Werte ist erstaunlich. Also klar, wenn nicht ein Krieg kommt und das Zeug zerbombt wird, aber
Ja,
es
klar.
ist erstaunlich langlebig, wenn man in sowas investiert.
Ja, da sind wir ja auch vielleicht bei einem wichtigen Thema, diese Kurzfristigkeit. Wir leben ja in so einer Zeit, wo dieses schnelle, spontane, kurzlebige so in den Vordergrund gegangen ist und dieses mittel- und langfristige, ja gut, da braucht man dann schon ein paar Jahre und ein bisschen Erfahrung, dann macht man das auch. Aber dass es auch wieder so einen Stellenwert hat, weil langfristig einen Baum zu pflanzen, brauchst du auch viele Jahre, bis der mal einen Schatten, ne, gibt. Und wie wichtig Schatten wieder ist, sehen wir bei den in diesen Sommern, wo es so heiß war. Und du musst halt erstmal pflanzen. Und so ist beim Geld auch. Deswegen ist so ein Haushaltsbuch und diese Einteilung, mein Nettoeinkommen und wirklich mit den ersten 100, 200, und wenn du das nicht hast, dann fang mit den ersten 20 Euro an. Das ist wichtig. Und das hatten die ganz Alten, weil eben nicht so viel Materie da war. Die Oma hat gewusst, okay, für meine Enkel will ich an Weihnachten jedem was kaufen. Also muss ich jeden Monat, keine Ahnung, 10 Euro zurücklegen. Irgendwas.
Da kommt
Aber
es aber
die
auch
hat
noch.
es geschafft. Die hat es geschafft,
Da kommst
obwohl
du
sie
auf ein
nicht viel
spannendes
hatte.
Thema, wenn du sagst, diese Schnelllebigkeit, weil wenn ich deinen Leuten so einen Vorschlag mache, wie kauf dir doch Möbel, die dich quasi dein Leben lang begleiten können. Ganz häufiges Gegenargument, ich weiß doch nicht, was mir in 10 Jahren gefällt. Das heißt, nachdem ja das Zukunftsselbst schon wackelig ist und nebulös, also der Gedanke, dass man sich quasi, ich sag mal, wie es früher war, man heiratet und besorgt sich einen Hausstand und man weiß, in dem Bett, was ich mir jetzt kaufe, werde ich irgendwann sterben. So was bei meinen Großeltern. Die haben sich vom Schreiner ein Schlafzimmer machen lassen.
Bei mir
Das hatten sie ihr
auch.
Leben lang. Aber natürlich bist du dann massiv, jetzt wir NLPler würden sagen, auf Ebene 5, auf Selbstbild. Also wie sehe ich mich, wie sehe ich mein Zukunftsselbst? Habe ich Vertrauen in mich? Oder gehe ich davon aus, die Gestalt, die da in 10 Jahren in meiner Zukunft wartet, die wird verächtlich auf mich zurückgucken und sagen, was ist das nur da für einen üblen Geschmack? So was in der Richtung. Oder halt noch mehr Antiquitäten. Überleg mal, was das bedeutet, dass man in Sachen wohnt, die vielleicht 100 Jahre alt sind, 200 Jahre alt sind.
Ich habe einen Schrank von meinen, keine Ahnung, Ur-Urgroßeltern. Man sagt, der ist irgendwie 400 Jahre alt, in Tasien. Da fehlt auch das eine oder andere. Den kann ich auseinanderbauen, ohne eine Schraube festzumachen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ich brauche zwar eine zweite Person, weil dieses Dach muss man dann so drauf machen. Aber so einen Schrank zu bauen, ja, und der ist mindestens 400 Jahre alt. Ja gut, und wenn ich was bauen lasse und ich kann es mir leisten, mir gefällt es nicht mehr, kann ich es ja weitergeben oder wie auch
Das ist schon auch
immer.
eine spannende Frage. Wie ist quasi ein Selbstbild von Leuten, die sagen, ich investiere langfristig? Oder, meine
Ja.
Eltern zum Beispiel haben sehr viel echte Kunst an den Wänden. Also die wohnen in so einer Art kleinen Galerie. Und die haben sich das über Jahrzehnte, haben sich die Sachen, die sich gegönnt. Das gefällt denen alles noch. Und vieles davon ist ja auch alt. Da ist zum Beispiel eine echte Ikone, die da an der Wand hängt und so. Ich glaube nicht, dass die jemals auf die Idee kämen zu sagen, das könnte uns in 3, 4 Jahren nicht mehr gefallen.
Das glaube ich auch nicht.
Aber ist ja komisch, also das war der Gedanke von Peter König, dass man in Geld gern die Sachen reinprojiziert, die einem selber fehlen. Das heißt, wenn ich mich selber als instabil wahrnehme, dann wünsche ich mir natürlich finanzielle Stabilität, dass also keine Inflation, kein gar nichts. Und in dem Augenblick, wo ich mich selber als stabil empfinde, dann darf das Geld ein bisschen mehr flippen. Dann bin ja ich die Stabilität.
Ja, Geld fließt halt auch, das englische Currency, ja. Currency ist Fluss, ja. Und Geld fließt. Ja, und das ist auch die eigene Meinung. Ich habe früher sehr viele Vorträge für Frauen gegeben und 85% der Kundinnen, also waren weiblich. Und ich habe so oft festgestellt, meine Generation oder älter, die wollen eigentlich gar nichts mit Geld zu tun haben. Die haben immer gesagt, was würden Sie machen? Da habe ich sehr daraus gelernt. Ich gebe keine Ratschläge
Das finde ich beliebt.
mehr. Also, weil sonst bist du für die nächste Krise verantwortlich,
Natürlich.
ja. Also ich berate und jeder muss die Entscheidung selber treffen und das betone ich auch mehrmals. Und was ich so festgestellt habe, die hatten wie so eine Angst vor Geld. Klar, vielleicht die Vorgängergeneration, deren Mütter, da hat es alles der Vater gemacht, das kann ja sein, ne? Aber was ich noch festgestellt habe, die laufen, also sie wollen nichts mit Geld zu tun haben, sie haben eine gewisse Ehrfurcht, Angst, aber sie laufen im Grunde das ganze Leben dem Geld hinterher, weil sie sich nicht richtig damit beschäftigen, ja? Und keinen richtigen Standpunkt. Und dann sind sie emotionsgetrieben. Ich finde Emotionalität auch gut. Aber wenn es um existenzielle Dinge geht, ist auch gut, wenn ich da so ein klares Bild oder Raster habe, ja?
Ich glaube, das war auch der Haupttipp von Volker Lohmann, wie ich den halt über Jahre immer wieder gelesen habe. Also zum einen, dieses gesamte Geldthema ist lernbar. Er meinte immer, dass ganz viele von diesen Finanzberatern tun so, als wäre es unendlich komplex und schwierig, damit sie ihre eigenen Dienste verkaufen. Aber er meinte, im Grunde kann man es lernen. Dann
Man
meinte
kann
er
es
halt,
lernen.
man sollte sich aber schon 1 bis 2 Tage im Jahr nehmen, wo man sich mal wirklich um seine Finanzen kümmert. Und
Mindestens.
wem das zu viel ist, ja, sorry, dann zahlst du halt drauf.
Dann zahlst du drauf. Oder wenn du auch durch ein Erbe zu viel Geld kommst und irgendwie das aber ablehnst, warum auch immer, dann wird mit dem Geld nicht das passieren, was passieren könnte, dass du es in deine Wünsche investierst, in das, was dir Freude macht, das, was du vielleicht schon immer machen wolltest. Und damit meine ich jetzt nicht aufs aufs Sofa liegen und ausruhen, sondern muss auch nicht die Weltreise sein, sondern es gibt viel dazwischen, ja. Und wie wir gesagt haben, in meine Weiterbildung, mich besser dadurch selber kennenzulernen. Also, das finde ich schon großartig.
Ich finde, was du gerade gesagt hast, dass so viele Leute dem Geld hinterherlaufen, ist die eine Hälfte der Wahrheit. Sie laufen ihm hinterher und gleichzeitig vertreiben sie es.
Ja, sie können es halt auch nicht halten. Oder diese Langfristigkeit, diese Sichtweise. Auch das, zum Beispiel, wenn der erste Schritt ist eigentlich, den Leuten, gerade jungen Leuten beizubringen, 10%, sagen wir mal, es wären 200 Euro, sparst du. Und dann erstmal auf dem Konto, bis du eine eiserne Reserve hast, dann sagt der Lohmeier auch. Du musst eine eiserne Reserve haben, wenn der Kühlschrank kaputt geht und die Waschmaschine am selben Tag, sonst musst du bei der Bank 16% bezahltes Wucher. So, und dann hast du aber schon mal gelernt, die 200 Euro tun mir eigentlich überhaupt nicht weh. Die tun nicht weh. Ja. Die sind psychologisch weg und trotzdem ist deins. Ne? Und damit fängt dann auch kannst du auch sagen, Eigenerziehung an oder Selbstverantwortung, würde ich es eher nennen. Ne? Und so baust du dir eins, ich sehe es immer gerne wie Schubladen. Ne?
Ja.
Also die unterste Schublade ist täglich verfügbar. Da gibt es halt keine Zinsen für, aber da komme ich jeden Tag ran. Mhm. Und dann wie eine Pyramide und oben investierst du halt in Dinge, die lang laufen sollten. Und wo du eigentlich das Geld innerlich abgeschrieben hast, das heißt nicht, dass da Totalverlust ist, aber da gehst du einfach erstmal nicht ran.
Ja. Zu diesem Geldvertreiben, da erinnere ich mich auch an eine Übung aus dem Seminar von Peter König. Das fing schon so an, dass er in der Seminarausschreibung meinte, bitte bringen Sie eine bedeutende Menge Geld zum Seminar mit. Und das war so interessant, was die Leute als bedeutend fanden. Also da gab es natürlich einen, der hatte dann quasi extra einen Cent dabei, um zu zeigen, dass das für ihn eine Bedeutung hat. Und es gab auch einen, der hatte ein paar tausend Euro dabei.
Ja.
Das war also der Bereich, in dem sich das abspielt. Und dann haben wir eine Übung gemacht, wir saßen alle um den Tisch rum und jeder legte sein Geld vor sich hin. Also wirklich echtes Geld. Und da meinte Peter König, jetzt fangt mal an, dass ihr, wenn ihr Lust habt, von eurem Geld anderen Leuten gebt. Und dann war einer am Tisch, der war Millionär, der hatte viel Geld. Der hat dann, glaube ich, 100 Euro genommen und hat das einfach zu einer anderen Person geschoben, die er wenig hat. Du konntest nicht so schnell gucken, wie die diesen Geldschein wieder weitergeschoben hat.
Ist so.
Und dann meinte halt Peter König, es ist interessant, manche Leute, auch wenn sie Geld kriegen, du kannst gar nicht so schnell schauen, haben sie schon wieder weg. Und dann haben wir halt gespielt und haben geschoben. Und dann meinte Peter, jetzt wieder quasi zurück auf Null. Jeder bekommt wieder sein Anfangsgeld zurück.
Mhm.
Dann meinte er, jetzt noch eine Runde. Was ihr jetzt verteilt, gilt.
Mhm.
Was da emotional abging, kannst du dir nicht vorstellen. Weil dann wieder der mit dem großen Packen Geld wieder einen 100-Euro-Schein zu jemand anderem geschoben hat. Es gab beinahe eine Schlägerei am Tisch. Du kannst doch dein Geld nicht verschenken, das geht doch nicht. Nimm das doch an, der hat doch genug. Es kam so eine Emotionen hoch beim Thema Geld abgeben und Geld annehmen. Es ist erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Also ich stimme dir zu. So wie man sagt, man wird reich nicht durch das, was man einnimmt, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Entschuldigung. Es ist auch eine Kunst, Geld zu behalten.
Ja.
Dass es bei einem bleibt.
Ja. Ich glaube, das hat ganz viel, letztendlich, wie vieles im Leben, hat das auch viel mit Haltung zu tun. Wenn du dir die Frage stellst, ach, es kommt ein Wunsch hoch, ach, ich könnte mir jetzt das und das kaufen. Klar kann ich mir das kaufen, aber die Frage ist dann, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich nicht noch zu Hause? Also gerade wenn man unterwegs ist, will irgendwas einkaufen, zu essen oder sowas. Ich vergesse dann oft, was ich alles noch zu Hause habe. Ja. Und einfach mal die Frage, brauche ich das jetzt wirklich?
In meinem Leben muss ich sagen, ich habe ein paar Mal so einen Blödsinn gekauft vom Geld. Das hat mich dann geprägt, um einfach zu merken, was habe ich da ausgegeben für irgendwas, was ich überhaupt nicht brauche. Und dann im Grunde, ich meine, so wie dieser Satz von Bernd Isert, du wirst nie genug von dem kriegen, was dich nicht wirklich befriedigt. Es ist oft dieser Kick, der Gedanke, ich kann mir das leisten. Und dann merkt man, nein. Also es gibt bis zu so, würde ich sagen, mittlere Niveau, du meinst ja vorhin auch, die Leute mit Geld sind glücklicher. Aber du weißt, das
ist eine Statistik, ja.
Es gibt eine bestimmte Schwelle, wo man quasi sagt, genug Geld. Ich habe das gemerkt, ich hatte, wie es bei mir anfing, ich habe in Berlin gewohnt und ich hatte dann irgendwann jahrelang bei Siemens in München Seminare gegeben. Und da bin ich gerade mit meinem kleinen Auto immer von Berlin nach München gefahren über die Autobahn. Ich hatte einen Kleinwagen. Und ich kam jedes Mal an wie gerädert. Es war schrecklich. Und dann habe ich bei der Siemens gut verdient und habe mir so ein gediegenes Mittelklasse-Auto gekauft und habe gemerkt, wie erstaunlich, ich komme entspannt dort an, ich kann aussteigen, ich kann Seminar geben. Da fiel mir wirklich auf, dass dieses investierte Geld in was Wertiges, Gutes, gute Qualität hat mein Leben bereichert. Aber der Gedanke, dass ich mir jetzt quasi stattdessen ein Bentley gekauft hätte für 500.000 Euro, ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal diesen riesen Unterschied gemacht hätte. Es gibt halt sozusagen dieses, wo man sagt, das reicht jetzt eigentlich, es ist genug. Und ich glaube, diese Idee, es ist genug, das ist bei vielen Leuten verloren gegangen, dass es das mal gibt, dass es einfach genug ist. Es muss immer mehr, 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 mehr sein.
Es wird natürlich auch durch Medien und der Umgang mit den Medien, das ist ja eher unsere nachfolgende Generation. Ich glaube, wenn jemand eine gewisse Reife hat, dann kommen die Bilder auch nicht mehr so stark an. Aber in der Pubertät und so weiter machen die Bilder schon was mit den Leuten, ja. Und dann wird gedacht, man braucht eine Küche, die 20.000 Euro kostet, wo keiner drin kocht oder wo man, was weiß ich, das wird einfach so in die Köpfe
Na,
gesetzt.
jetzt kommen wir auch wieder zum spannenden Punkt. Ich erinnere mich, also ich bin ja inzwischen auch alt genug. In meiner Kindheit, meine Mutter hat im Grunde nie, und mein Vater auch, die haben im Grunde nie über Geld geredet. Also die Mutter hat das Geld verwaltet, aber meine Eltern haben im Grunde nie über Geld geredet. Geld war da, Geld war immer eher knapp, aber es war okay. Und dann hatte ich irgendwann mich ausgesucht und hatte meine eigene Wohnung und hatte von überhaupt nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, wie man mit Geld umgeht. Ich war komplett blank. Habe mich dann reingefunden, über viele Jahre ausprobiert, gelernt. Und dann irgendwann, 20 Jahre später, mit meiner Mutter über Geld geredet. Und dachte mir, meine Güte, kennt die sich aus? Die ist ja richtig fit, die weiß ja alles. Und habe mich dann gefragt, warum haben wir nicht drüber geredet? Weil aus Geld ein Geheimnis gemacht wurde. Deswegen ich natürlich jetzt bei Amena, bei meiner Tochter, sehr darauf achte, dass sie einen Blick hat, dass sie es mitbekommt. Also es ist ja auch wirklich, ich glaube, manchmal Leute reden leichter über ihre sexuellen Perversionen als über ihr Vermögen. Es ist ja so ein Tabuthema.
Speziell im Süden, ich komme ja auch aus dem Süden,
Was
da.
verdienst du,
Was
was
verdienst du,
hast
weiß
du,
keiner.
Gottes Willen? Also ist natürlich klar, dass wenn man das alles so im Dunkeln hält, so im Geheimnisvollen, dass dann auch wieder windige Finanzberater natürlich perfekt für die. Wenn keiner eine Ahnung hat, wenn sich keiner austauscht.
Klar, wenn man. Und in der Schule wird es ja auch nicht gelernt. In
Nein.
der Schule wird null über Geld
Nein.
ausgeben, einnehmen und so weiter
Würde ja eine
gelernt.
Riesenindustrie dann zusammenbrechen. Ich meine, wie gesagt, ich habe gut verdient. Ich habe für zwei große Finanzdienstleistungskonzerne habe ich Modelings gemacht. Und ich habe mich wirklich gewundert, meine Güte, sitzt bei denen das Geld locker. Das eine war eine Fondsgesellschaft, die haben so in die Taschen gegriffen und mich da bezahlt. Fürstlich. Und ich hatte zum Teil echt ein Problem, mir zu überlegen, dass das vielleicht von irgendwelchen alten Leutchen, die dann Fonds verkauft bekommen mit Wahnsinnsverwaltungsgebühren, da das Geld geholt wird und ich krieg dann, also die haben das Geld so rausgeschmissen. Das war nicht schön. Und was mich auch sehr beeindruckt, ich habe dann damals auch mit einigen Beratern geredet und habe gesagt, ich hatte ein bisschen Ahnung von Geld. Ich habe gesagt, sie wissen doch im Grunde, dass sie den Leuten Quatsch verkaufen, weil die allein ihre Provisionen, das rechnet sich doch nie. Die Provisionen sind so hoch, das macht der Fonds nie. Und dann meinten die zu mir, ja, sie haben recht, das stimmt, aber wir müssen ja auch von irgendwas leben.
Ja, das ist
Und das fand
natürlich.
ich böse. Und dann kommen wir halt zu dem Thema, ich schätze mal, da muss ich dich nicht für gewinnen, dass eigentlich müsste man Honorarberatung machen und halt nicht Provisionsberatung.
Ich mache das seit 2009 ungefähr.
Aber die allermeisten Kunden lieben lieber die Illusion, dass ihre Finanzberatung kostenlos ist und dann zahlen sie halt hinterher 5% Verwaltungsgebühren.
Ja, die Provision, ne, das Agio und so weiter.
Ja.
Also ich habe 2009 mich mit dem Thema Honorarberatung
Ja.
auseinandergesetzt. Und weil in jedem Beruf gibt es eine Gebührentabelle oder
Ja.
irgendwas, ja, und nur da nicht. Und dann wurde das ja zu Recht auch die Provision irgendwie unter die Lupe genommen. Und ich stelle es den Leuten frei, wenn jetzt jemand einen Sparplan macht für 25 Euro, der kann mich nicht bezahlen auf Stundenbasis, weißt du, das ist unverhältnismäßig. Und die sagen dann, ja, ich habe es verstanden, man können sie es nicht auf Provision machen. Aber die wissen dann, wie es ist. Und es ist ja jetzt staatlich auch anders reguliert wie vor 10 Jahren noch. Mhm. Da war es dann gleich am Anfang, ging die Provision weg. Jetzt wird es ja auf 5 Jahre aufgeteilt. Und das Thema Kosten, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Das, also auch die Fonds, die Kosten, die die Fonds haben, ne? Und viele machen Werbung, dass sie keine Depotgebühren nehmen und kein Agio, was wunderbar ist, aber dann haben sie Transaktionskosten, die so hoch sind. Und wenn du das kurzfristig ist das günstiger, aber wenn du es auf einen langen Zeitraum ausrechnest, ist das Agio von 5% einmalig gar nicht der Punkt, sondern wirklich Transaktionskosten. Also es ist hochinteressant.
Ja, und aber wir kommen wieder zu dem Punkt, die Leute müssten halt auch Ahnung haben wollen. Ne?
Sie müssen sich damit beschäftigen und mal durchrechnen und zumindest mal eine Tabelle nachvollziehen können. Ja? Und ich sage mir, auf Honorar ist für mich toll, ich mache meine Arbeit, ich werde stundenmäßig bezahlt. Und die anderen bekommen eine Dienstleistung. Und das finde ich ein faires Geben und Nehmen. Ja. Und dafür kriegen die natürlich Netto-Tarife.
Klar.
Und die rechnen können und langfristig sowieso, liegen damit 1000-mal besser.
Ja. Aber jetzt haben wir im Grunde, wenn wir angucken, Corona, Ukraine, Geld, Inflation, wir haben immer das Gleiche. Angst macht die Leute dumm, Angst macht die Leute blind, Angst macht die Leute verführbar.
Ja, Angst, egal in welchem Bereich. Ganz
schlechter Ratgeber.
Angst ist der schlechteste Ratgeber, den du haben kannst. Und vielleicht kann man die Angst mal versuchen wegzuschieben und sich kreativ zu überlegen, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ne? Wenn man merkt, okay, jetzt wird es irgendwie knapp, was kann ich noch machen oder wie kann ich es anders machen? Weil Angst blockiert. Angst macht zu. Ne? Also muss ich dir eher nicht sagen, da bist du eher Spezialist drin. Aber ja.
Ich glaube, wir kommen am Ende zu dem Punkt, dass es wirklich auch um Selbstwert geht. Also wenn du selbst was wert bist, dann kannst du in dich investieren, dann kannst du dich mit wertvollen Sachen umgeben, dann ist auch nicht so die Angst, dass wenn das Geld weg ist, du weg bist. Ich meine, viele verbinden ja wirklich mit das Geld ist weg, eine Todesangst.
Eine Todesangst, ja. Ich finde Biografien teilweise ganz interessant und von dem griechischen Milliardär, wie hieß er, der Onassis, der diese Schiffe, das wusste ich ganz lange nicht, dass der zweimal alles verloren hatte. Ja, also er war wirklich blank. Und da siehst du wieder, was A, Wissen und B, Netzwerk ausmacht. Ja. Der hat ohne staatliche Unterstützung und er hat es wieder nach oben geschafft. Also Mindset und mich mit den richtigen Leuten oder auch so umgeben und da investieren.
Ich habe mal in so einem Unternehmerseminar eine spannende Frage gehört. Da meinte der Seminarleiter zu den anwesenden Unternehmern, stellen Sie sich mal vor, über Nacht verschwinden alle Ihre Mitarbeiter, aber die Firmengegenstände bleiben noch übrig, also quasi Computer und Maschinen, alle Mitarbeiter sind weg. Was machen Sie dann? Verglichen mit, über Nacht verschwinden alle Maschinen, aber die Mitarbeiter sind noch da. Und dann wird dir klar, wo die wirklichen Werte sind.
Ja, klar.
Was willst du mit einer Halle voller Maschinen machen?
Ja.
Aber wenn die Leute da sind, in deren Köpfen das Wissen ist, dann kann man wieder was aufbauen.
Ja, und da muss unsere Wirtschaft hin, unsere Werte wieder auch. Also ich finde auch, es muss so weit gehen, dass man auch Leute, die arbeiten, beteiligt an der Firma. Ja, also auch am Gewinn zu so und so viel Prozent beteiligen. Mhm. Vielleicht erst nach einer gewissen Zeit, aber Modelle, und es gibt Strömungen in Deutschland, noch ganz dünn, aber es gibt Strömungen in die Richtung. Und das ist für mich zum Beispiel agiles Arbeiten, mehr Selbstverantwortung, alles. Aber in meinen Augen ist nicht zu Ende gedacht, weil ich finde, auch die finanzielle Beteiligung daran gehört auch dazu. Ja. Wenn ich selbstständiger arbeite, mehr Verantwortung übernehme, freier auch ein Stück weit, Verantwortung und Freiheit gehören auch immer zusammen, finde ich, gehört auch nicht 100%, aber ein Teil auch, dass ich an dem Gewinn oder an dem von der Firma, an dem Erfolg beteiligt bin.
Du strahlst das jetzt aus, diese Freude und Doch sage ich dazu, ich kenne genügend Leute, die wollen es gar nicht, denen ist ihre Sicherheit und ihr Versorgtsein wichtig.
Ja, das
Also
ist, kenne ich auch, das kenne
können wir
ich
uns darauf
aus
einigen, dass es einen
Diskussionen.
Teil der Leute
Ein
eine sehr
Teil,
feine
ja.
Idee ist?
Ja. Ja,
Dann
es
sind
ist
wir
noch
vermutlich wieder
ganz.
auf der Spirale, ob man links oder rechts ist. Also ob man es lieber, eben wie du vorhin gesagt hast, eigenverantwortlich hat.
Ja.
Oder
Schau mal, allein das Thema Sicherheit.
ja.
Wenn Leute zu mir reinkommen und sagen, sie wollen eine sichere Anlage, also vor Jahren noch, dann habe ich zu denen gesagt, eigentlich müsste man den Begriff jetzt erstmal diskutieren. Was ist eigentlich Sicherheit? Ist eigentlich eine philosophische Frage. Sicherheit. Ich bin meine Sicherheit. Ja, und da sind wir wieder, wo investiere ich als erstes?
In
Ich
mich
bin
selber.
in mich selber. Ich bin meine beste Sicherheit. Ne? Und alles andere sind vermeintliche Sicherheiten.
Natürlich.
Und selbst eine Wohnung, die ich habe, selbst Möbel, alles, was ich mich umgebe, um Freude, einen Teil meiner Freude im Leben zu haben. Wir sehen es ja jetzt bei diesen schrecklichen Bildern, die wir ne, da aus der Ukraine kriegen, oder bei einem Hochwasser und so weiter. Es ist so
Ich habe mich in den
schnell
letzten
weg.
Wochen auch noch mal ein bisschen beschäftigt mit Fluchtgeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist auch spannend. Ich meine, es gab genügend Leute, die sind geflüchtet mit quasi nichts und
Mit
haben sich
nichts.
dann erstaunlich vieles wieder aufgebaut, weil sie halt
Ja.
das Wertvollste in sich trugen.
Ja,
Das kann dir keiner nehmen.
das kann dich keiner nehmen, ne? Also ihre Ehrgeiz, ihren Willen, ja, das ist ja alles mental.
Natürlich.
Alles mental, ja.
Natürlich.
Das ist also das Wichtigste. Und gut drauf zu sein. Gehobene Gestimmtheit, sagt der Jens Korsen oft, ja. Also der sagt immer so, in gehobener Gestimmtheit. Und da können wir selber für sorgen, ein Stück weit, ja.
Wir reden uns jetzt gerade so richtig warm und die Zeit ist schon mehr als
Ach
vorbei.
Gott.
Ich
Ja.
würde es, also mir fällt es unglaublich schwer, jetzt den Rapport zu brechen und das Ende einzuleiten. Wir können
Ja,
es nur
aber
so
sonst wird
machen.
es zu lange,
Wir können es nur
Ralf.
so machen, dass wenn das Feedback enthusiastisch ist, machen wir noch einen demnächst zu dem Thema.
Machen wir es ab,
Wir können ja
genau.
mal reinhören. Bei den Leuten, ich kriege ja viel Feedback auf die Podcasts, ob sozusagen die Wünsche kommen, in welche Richtung. Also was wir definitiv nicht geben werden, sind Anlagetipps. Da glaube ich, sind wir uns
Nein,
einig.
nein,
Das
nein.
ist katastrophal. Aber natürlich, ich glaube, diese mentalen Strategien, da könnte man schon noch weiter reingehen.
Ja,
Und
auf jeden Fall.
bis hin zum gewissen Modeling-Ansatz, was sind das für Menschen, die sich in der jetzigen Situation einer Welt voller Krisen und Inflation erstaunlich wenig Sorgen machen. Vielleicht gucken wir uns das dann nochmal im Einzelnen an. Aber ich glaube, für die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, da war schon viel drin.
Ich denke auch.
Viele gute
Gut.
Ansätze. Mir war es ein großes Vergnügen, dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Ralf, für die Einladung
Ich danke
und
dir sehr.
bis zum nächsten Mal, sage ich.
Genau. Danke. Tschüss.
Okay, tschüss.